faktisch kann man das lesen als ein Verbot von der Sexarbeit mit physischem Kontakt beziehungsweise in der realen Welt stattfindenden Sexarbeit. Was bedeutet, dass die Sexarbeit in Leipzig so gerade nicht stattfindet.
Und abseits von diesem Kontaktverbot, welche weiteren Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie betreffen Sexarbeitende denn aktuell?
Also das kann zum Beispiel auch heißen, dass Sexarbeitende, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben und die aus anderen Ländern kommen, wie zum Beispiel Rumänien oder Ungarn, dass die im Moment nicht zurückreisen können, weil sie hier festsitzen und nicht mehr keine Reisemöglichkeiten zurück in ihre Herkunftsländer haben.
Wenn wir mal auf die konkrete Ausübung oder eben auch Nicht-Ausübung des Berufs blicken, wie hat sich denn die Situation, Tamara, für Sexarbeitende in Leipzig durch Corona und die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus geändert? Was kriegst du so mit?
Also in meinem persönlichen Alltag ist es so, dass ich seitdem keine Sexarbeit im realen Leben ausübe, sprich nicht arbeiten und kein Geld verdienen kann. Es sei denn, ich begebe mich auf die nicht realen Sexarbeitsfelder, also ob das Chat oder Video, Telefonsex ist. Das ist aber nicht mein Metier und ich mache das nicht gern. Deswegen heißt es für mich und auch für viele andere, dass sie nichts verdienen. Es ist aber auch so, dass es Menschen gibt, die Geld fürs Abendessen verdienen müssen und die jetzt in die Lage versetzt sind, Sexarbeit heimlich und verbotenerweise tun zu müssen. Dann ist das für alle, die Sexarbeit ausüben, eine ganz prekäre Situation. Und das erleben wir jetzt tagtäglich, dass eben tatsächlich KollegInnen von mir auf der Straße stehen, weil Prostitutionsstätten schließen, die oft auch Übernachtungsplätze für Sexarbeitende bieten. Und die fallen damit de facto auch weg.
Auch vor Corona war die Situation für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in Deutschland schwierig. Seit Juli 2017 gilt ja das Prostituiertenschutzgesetz. Das wurde von der Bundesregierung damals verabschiedet, obwohl es auch von Anfang an massive Kritik auch von Sexarbeitsverbänden und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen gab. Tamara, was kritisierst du denn an diesem Gesetz und inwiefern steht diese Kritik vielleicht auch im Zusammenhang mit der aktuellen Covid-19-Situation?
Ein großes Problem ist zum Beispiel eben diese Registrierungspflicht, die dieses Gesetz mit sich gebracht hat, die auch dazu geführt hat, nicht wie man sich gewünscht hat, dass man jetzt von viel mehr Menschen weiß, dass sie Sexarbeit tun, sondern eher das Gegenteil, dass es auch im Verborgeneren und, naja, im Verdeckteren stattfindet und sich viele auch überhaupt nicht trauen, das zu äußern, dass sie in der Sexarbeit tätig sind. Und das in der jetzigen Situation natürlich noch erschwerend hinzu kommt, dass so ein beinahe Zwangsouting, wie einem ja die jetzige wirtschaftliche Lage schon fast aufdrängt, extrem belastend ist.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Sexarbeit. Es gibt angemeldete und unangemeldete Sexarbeitende, privilegierte und weniger privilegierte, könnte man sagen. Es gibt Menschen, die zum Beispiel nicht hier gemeldet sind und dort schlafen müssen, wo sie arbeiten. Und laut dem Prostitutionsschutzgesetz darf eigentlich nicht in den Räumen gewohnt werden, wo gearbeitet wird. In der aktuellen Situation soll nun jetzt aber vom Familienministerium erlaubt werden, das zu tun, also im gleichen Ort zu schlafen und zu arbeiten. Wie bewertet ihr denn diese Lockerung?
Es gab eine Handlungsempfehlung vom Familienministerium, das an die einzelnen Länder und an die ausübenden Stellen gesendet wurde. Dieses Übernachtungsverbot für den Zeitraum der jetzigen Lage auszusetzen. An diese Handlungsempfehlung haben sich, bevor sie existierte, schon sehr viele einzelne Prostitutionsstätten drüber hinweggesetzt und haben eben, weil sie die Menschen nicht auf die Straße setzen wollten, in den Prostitutionsstätten weiter übernachten lassen. Es ist ja de facto trotzdem so, dass Sexarbeit im Moment in jeder Form, die die reale Welt betrifft, verboten ist. Das heißt also, es ist nicht so, dass die Menschen, die jetzt noch in den Prostitutionsstätten geblieben sind, dort sind, wo sie auch arbeiten. Denn es wird ja dort nicht mehr gearbeitet.
Ich würde dem auch zustimmen und ich würde damit ergänzen, dass es an sich ein guter Ansatz ist, aber dass man, wenn man zum Beispiel nicht aus Leipzig kommt, wenn wir jetzt Leipzig uns als Beispiel angucken, aber hier arbeitet, dass diese Regelung natürlich dann auch bedeutet, dass man zwei Mieten zahlt. Also man zahlt einmal die Miete zum Beispiel für seinen Arbeitsort und dann nochmal eine getrennte Miete für seinen Schlafplatz.
Linda, da sprichst du jetzt einen Punkt an, auf den ich auch gerne schauen würde. Die Regierung, die arbeitet ja im Momentan an einem Hilfspaket für Freiberuflerinnen. Es wird Soforthilfen für die Betriebskosten von Selbstständigen und eine vereinfachte Grundsicherung geben, wird gesagt. Was gibt es denn für finanziellen Hilfen und für wen?
Also es ist so, dass die Hilfsfonds, die sowohl von den Ländern als auch vom Bund verabschiedet worden sind, für einen Großteil der Sexarbeitenden nicht greifbar ist, weil man davon ausgeht, dass man diese Hilfsfonds dafür nutzt, dass man gewerblich laufende Kosten, die man als Einzelunternehmer trotz dieser Krise noch hat, weiterführt. Das heißt, man kann über fast alle Töpfe nur gewerbliche Kosten geltend machen. Das mag für eine Studiobesitzerin, die ein Domina-Studio hat, ein wenig helfen, weil sie die laufenden Kosten des Domina-Studios, wie zum Beispiel Miete, Betriebskosten und so weiter, über so einen Fonds geltend machen kann. Die meisten Sexarbeitenden haben aber solche laufenden Kosten gar nicht. Denn was soll ein Mensch, der im Bordell oder als Escort oder auf der Straße arbeitet, für laufende gewerbliche Kosten geltend machen? Da gibt es so gut wie keine, außer vielleicht Telefon, Internetanschluss und Laptop. Das heißt, der Sexarbeitende hat Verdienstausfall, keinerlei Einkommen, hat keine gewerblichen laufenden Kosten, hat ja aber trotzdem private Kosten wie Miete, Essen, Strom und so weiter. Und für diese privaten Kosten kann man diese Hilfstöpfe nicht nutzen. Denn dafür ist in Deutschland die sogenannte Grundsicherung zuständig, ALG II, Hartz IV und so weiter. Da haben wir jetzt das große Problem, dass vor allem migrantische Menschen, die ja in der Sexarbeit tätig sind, auf diese Grundsicherung, Sozialleistung überhaupt nicht zugreifen können. Weil man es auch voraussetzt, wenn man so eine Grundsicherung beansprucht, dass man ein deutsches Konto, eine deutsche Steuernummer und einen Wohnsitz in Deutschland hat.
Linda, du wolltest auf die Situation in Leipzig blicken und auch auf die Arbeit in Beratungsstellen eingehen. Wie bekommen Sexarbeiterinnen und Arbeiter zurzeit Unterstützung, mal jenseits von diesen Hilfspaketen, die viele einfach nicht betreffen?
Ja, also die Menschen, die unsere Zielgruppe sind, sind natürlich vor allem Sexarbeitende, die prekär arbeiten. Und da sind auch einige Menschen darunter, die eben keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und die hier auch keinen Wohnsitz haben. Das heißt, sie sind faktisch vom Hilfesystem abgeschnitten. Und für die heißt das gerade, die haben kein Einkommen, die haben keine Möglichkeiten, ihr Essen zu bezahlen und vielleicht noch nebenbei anfallende Mieten, weil sie jetzt plötzlich noch eine Unterkunft zum Schlafen brauchen. Und da haben wir jetzt kurzfristig zusammen in Kooperation mit dem Gesundheitsamt versucht, Möglichkeiten zu schaffen, diese Personen zu unterstützen. Das heißt, das Gesundheitsamt hat Einkaufsgutscheine zur Verfügung gestellt für Sexarbeitende, mit denen sie sich dann mit den Grundnahrungsmitteln und den anderen Dingen des Grundbedarfs vorübergehend versorgen können. Die verteilen wir und das Gesundheitsamt an die Person. Das heißt, dass die Personen sich bei uns melden und sagen, hey, ich habe hier Bedarf, ich weiß nicht, wie ich in den nächsten 2 Wochen meine Einkäufe zahlen muss. Und das kommt in der letzten Zeit immer häufiger vor. Das bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel als Beratungsstelle angewiesen sind auf Spenden von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen.
Ja, Linda, du hast jetzt eigentlich schon den Punkt angesprochen, den ich als letztes aufgreifen würde gerne, nämlich eben die Frage, wie kann man unterstützen? Wie ist denn das möglich?
Ja, also die einfachste Form ist natürlich ganz klassisch die Spende. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit über die Seite der EZ Leipzig, an die unsere Fachberatungsstelle angegliedert ist, zu spenden. Das ist leipzig.aidshilfe.de. Da gibt es einen Spendenbutton und wenn man da das Stichwort Leila angibt bei der Spende, dann kommt das Geld direkt zu uns und wir kaufen davon Einkaufsgutscheine für die Sexarbeitenden. Wir gehen aber auch teilweise für die Personen einkaufen, wenn sie dazu selbst gerade nicht in der Lage sind und bringen denen die Sachen dann vorbei.
Genau, also ich bin da ganz bei Linda. Im Moment ist das einzig Mögliche, was jeder tun kann, Geld spenden. Es gibt unterschiedliche Spendenaktionen, wie zum Beispiel unter berufsverband-sexarbeit.de ist der Notfallfonds des Berufsverbandes zu erreichen. Dort kann man spenden. Die Menschen, die jetzt gerade am nötigsten Hilfe brauchen für ganz selbstverständliche Dinge wie Lebensmittel, Miete und Platz zum Schlafen, erreicht man gerade auch sehr schlecht. Also es ist extrem wichtig, dass wir die Möglichkeiten, die wir jetzt auch in der beratenden und aufsuchenden Arbeit überhaupt noch haben, nutzen und dort versuchen, die Spendengelder an die richtigen Menschen kommen zu lassen.
Ihr sprecht ja jetzt aus Leipzig. Radio Korax hat auch schon mit der AIDS-Hilfe in Halle ein Gespräch geführt. Gibt es da eigentlich auch eine bundesweite Koordination beziehungsweise irgendwie so einen Forderungskatalog, der vielleicht auch unabhängig vom jeweiligen Bundesland oder der Stadt ist? Also gibt es quasi in Zeiten von Corona jetzt irgendwie auch so einen Vernetzungsmoment unter euch?
Mich erreichen sehr viele Anfragen über den Berufsverband, dass einzelne Beratungsstellen oder aufsuchende Sozialarbeiter mich kontaktieren und fragen, was können wir denn gerade wie tun? Wir kommen an die Menschen auf der Straße einfach nicht ran. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und da muss man, glaube ich, im Moment auch erstmal ein bisschen Einfallsreichtum entwickeln, dass man eine Strategie findet, an die Menschen ranzukommen. Denn wo sind sie jetzt, die noch weiterarbeiten müssen, die gerade auf der Suche nach Wohnung, Lebensmitteln und so weiter sind? Wir sind da gerade, ehrlich gesagt, ein wenig ratlos.
Da kommt dann natürlich noch hinzu, dass wir uns in einer Situation befinden, die eben eine Pandemie ist und wo natürlich auch wir als aufsuchend tätige Personen potenziell ein Risiko sein können für die Menschen, sie einem gesundheitlichen Risiko aussetzen könnten und wir natürlich dort auch überlegen müssen, wenn wir aufsuchend tätig sind, ist das gerade angebracht in dieser Zeit oder eben nicht?
Ja, ich glaube, dass es schön wäre, wenn wir die Beobachtungsgabe, die manche Menschen derzeit dafür aufwenden, andere in ihrem Verhalten zu kontrollieren, darauf verwenden könnten, auf der Straße, wenn man zum Einkauf unterwegs ist, mal hinzuschauen, ob der Mensch mir gegenüber Hilfe braucht und dann an Stellen sich wendet, die irgendeine Handlungsmöglichkeit haben.